Herz Quadro, hallo?
Hallo und herzlich willkommen bei Herz Quadro. Viola? Viola, willst du vielleicht auch mal was sagen? Viola!
Ich muss dich enttäuschen, Dawn. Viola ist nicht da. Die ist irgendwie nach Dubai.
Okay. Hallo, wer bist du denn?
Hallo, ich bin Pepe und ich habe einen Penis.
Also, verstehe ich das richtig, dass wir hier heute eine Weltpremiere haben? Herz Quadro, das erste Mal mit Pimmel?
Herz Quadro, das erste Mal mit Pimmel, ganz genau.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Pepe.
Ja, schön, dass ich da sein darf und auch an alle Zuhörenden. Hallo.
Und Viola ist in Dubai?
Richtig, die hatte, ich weiß auch nicht warum, aber die musste da irgendwie schnell hin.
Ah ja, verstehe. Influencer-Business.
Richtig, und da hat sie gefragt, ob ich hier vielleicht kurz übernehmen kann.
Ja, ne, man muss ja seine Prioritäten, ne?
Richtig.
Ja, ist schön, schön, da freue ich mich. Ja, dann würde ich sagen, machen wir trotzdem so wie immer erstmal ein bisschen quatschen, ne? Wer bist du denn? Wie dürfen wir dich verorten?
Also ich bin Pepe und ich bin ein Freund von Viola und Dawn.
Ah ja, das stimmt.
Richtig.
Du wurdest ja auch schon ein paar Mal hier in dem Podcast erwähnt und auch gegrüßt.
Richtig,
ne?
Ja, na gut. Erst wurde ich mal gegrüßt am Ende und dann in der nächsten Folge wurde ich beleidigt.
Ja, so sind wir.
Richtig. Wie geht's dir denn, Dawn? Wie war dein Tag?
Ach ja. Ach, ganz okay. Ich war ein bisschen unterwegs und jetzt bin ich wieder zu Hause, ein paar Sachen organisieren und so weiter, wie das halt so ist. So nicht so viel los in der letzten Zeit, aber man beschäftigt sich ja doch irgendwie immer doch.
Eben.
Genau. Und wie war es bei dir so?
Ach, ganz schön eigentlich. Es war ein schöner Tag hier in Berlin, Sonne. Und ich hatte morgens einen Termin beim Arzt. Eigentlich wollte ich nur ein Rezept abholen. Und dann musste ich aber noch rein ins Zimmer. Und der Arzt, ich bin bei einem neuen Arzt. Und der wollte mich dann angucken und nochmal mit mir sprechen. Und das war auch alles ganz nett. Und irgendwann guckt er aber so an mir runter und sagt so, und mit einem Gewicht. Ja, dann habe ich ihm kurz erzählt von Corona und wie man nichts mehr zu tun hat und...
Ach, das ist ja hart.
Das war hart, aber der war sonst ganz nett. Aber da dachte ich schon, naja, er macht sich vielleicht einfach nur Sorgen um meine Gesundheit, habe ich mir gesagt.
Ja, wahrscheinlich, aber trotzdem ist sowas ja irgendwie unangenehm, ne?
Irgendwie schon. Vor allen Dingen habe ich Angst, dass er jetzt jedes Mal da drauf ein Auge hat und nur wartet, wann er drunter geht mit dem Gewicht.
Weil ich würde da einfach nicht mehr hingehen.
Das ist bei mir im Haus, das ist so praktisch.
Ah, ich dachte jetzt, er sagt, hier, kommen Sie mal her, ich habe hier noch ein bisschen AstraZeneca über, soll ich Ihnen das in den Arm rammen?
Das wäre schön gewesen.
Würdest du, weil ich habe jetzt so gelesen, dass halt zum Beispiel, dass der Söder zum Beispiel gesagt hat, ja, hier, wer AstraZeneca will, kriegt's auch, nicht, dass es rumliegt. Würdest du dich damit impfen lassen?
Ja, ich denke schon. Also es kommt jetzt nicht so oft vor, dass ich irgendwie in der Nähe von einem Impfzentrum rumstehe. Aber ich glaube, also bevor das irgendwie weggeschmissen wird oder quasi nicht unbrauchbar wird, würde ich das schon nehmen und mir denken, gut, dann ist es wenigstens verbraucht.
Ja, denke ich auch. Da bin ich einer Meinung mit dir auf jeden Fall.
Ja, ich habe auch gehört, irgendwo habe ich gelesen, dass irgendjemand vorgeschlagen hat, dass Angela Merkel doch sich im Fernsehen mit diesem AstraZeneca impfen lassen soll, damit die Bürger keine Angst mehr davor haben.
So eine Live-Impfung.
Genau.
Von Merkel, ja, das wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht.
Ja, noch so, jetzt wo sie noch da ist, nochmal die Mutti im TV. Mit der Spritze im Arm.
Das wäre das Event des Jahres, das Fernseh-Event des Jahres.
Ja.
Das müsste dann auch so von Jauch oder so moderiert werden.
Ja, ganz klar, auf jeden Fall.
So, genau. Ansonsten, was gibt's so Neues in der Welt?
Ich habe was für dich. Vielleicht errätst du es selber. Ich lese dir kurz was vor, was ich vorbereitet habe.
Ja.
God, please save us. We are just five angels. We are puppets on a string. God, please help us. We don't earn any money. Ha, 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 ha.
Die No Angels sind back.
Die No Angels sind zurück, genau. Das war ein Teil ihres Superhits Something About Us. Ja, die No Angels sind wieder da. Die waren ja schon mal 2004 wieder da.
Ah ja,
okay. Nee, 2007, glaube ich. 2007 wieder da. Und jetzt sind sie auch wieder da. Freut dich das?
Das ist lustig, weil auch eine andere Freundin von mir da jetzt total drauf, so, oh, No Angels und so. Ich muss sagen, es ist mir ein bisschen egal.
Ja, das sehe ich eigentlich ähnlich. Ich habe mir auch das, sie haben ja ihren ersten Song hier, Daylight in Your Eyes, wieder aufgenommen, neu aufgenommen. Und ich habe es mir sogar auch angehört und hat mich jetzt nicht vom Hocker geworfen.
Hat dir da die erste Version besser gefallen?
Ja, wo die Vanessa halt noch dabei war, die war sowieso immer mein Liebling.
Ach so, die ist nicht dabei
jetzt?
Nee,
die ist wieder nicht dabei. Die war auch beim letzten Comeback schon nicht dabei.
Ach so, und was glaubst du, warum machen die das jetzt schon wieder? Ist das jetzt Corona, wir haben kein Geld mehr und vielleicht ist das lukrativ? Oder warum machen die das?
Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass die alle schon auch Geld verdient haben noch. Die hatten, glaube ich, auch alle Jobs. Vielleicht einfach haben sie sich vermisst oder es gibt doch eh gerade so ein großes so 90s, Anfang 2000 ist wieder so super trendy. Da dürfen die No Angels ja eigentlich nicht fehlen.
Das stimmt natürlich. Vielleicht kommen auch bald Broses wieder.
Och, das wäre schön.
Mochtest du lieber die No Angels oder Broses?
Lieber Broses, aber es liegt auch daran, dass ich die No Angels Staffel von Popstars nicht ganz verfolgt habe. Vielleicht noch ein bisschen zu jung war und dann bei Broses habe ich aber wirklich von der ersten Folge bis zur letzten mir sofort die CD gekauft, als die rauskam, da war ich wirklich, da war ich ein kleiner Fan.
Stimmt, als das mit den No Angels war, ich glaube, da waren wir so 10, 11, kann das sein, so 11, 12?
Ja, 13.
Ah ja, okay. Da hast du noch schön in den Kinderbüchern geschmückt.
Richtig,
ne?
Da habe ich noch 5 Freunde gelesen, ja, sonst ja. Nichts. Sehr da durfte gut. Ich noch gar kein Fernsehen gucken.
Ja, das glaube ich nicht.
Nein, ich durfte immer Fernsehen gucken, habe viel Fernsehen geguckt.
Ich auch. Als Kind rede ich viel.
Ja, ich war halt auch oft allein zu Hause, ne, und dann...
Und dann war es immer schön, ja.
Heimlich den Fernseher an. Mhm. Meine Mutter hat mir letztens erzählt, dass sie das immer wusste, natürlich, weil sie den Fernseher angefasst hat, nachdem sie nach Hause kam. Und ich habe den immer kurz vorher erst ausgemacht und sie hat natürlich gemerkt, dass der warm war. So war das ja früher noch bei Fernsehern.
Wie, aber hatte sie dir eigentlich verboten, Fernsehen zu gucken?
Naja, sie hat schon gesagt, erstmal Hausaufgaben, nicht so viel Fernsehen. Aber sie, wie gesagt, sie hat mich nie damit konfrontiert.
Ah ja.
Sie hat, aber hat mir letztens gesagt, dass sie es natürlich immer gewusst hat, dass ich bis kurz bevor sie kam Fernsehen geguckt habe.
Oh ja, keine Grenzen gesetzt, ne?
Ne, doch, aber mich nicht bestraft, wenn ich mich nicht dran gehalten habe.
Na gut.
Ja, wie man als Mann halt so erzogen wird, ne? Na,
richtig.
Immer schön nach dem eigenen Kopf. ich habe zu dem Gleichen, ich habe noch was für dich. Darf ich dir noch was vorlesen?
Unbedingt.
Okay, mal gucken, ob du das auch errätst. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, all right, don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, all right, don't stop the dancing.
Celebrate and dance for free.
Richtig.
Daft Punk haben sich zu erkennen gegeben.
Genau, und sich getrennt.
Genau, ne?
Nach fast 30 Jahren. Genau, Guy Manuel de Omem Christo und, habe ich extra gelernt, Thomas Bongalter, so heißen die beiden.
Und das war ein französisches Musikduo.
Genau.
Und die haben jetzt keinen Bock mehr.
Ja, haben gedacht, jetzt so nach fast 30 Jahren, es reicht, ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen.
Unter dem Helm.
Ich kann den anderen Helm jetzt nicht mehr sehen. Ja, mich hat das ganz schön mitgenommen. Also, jetzt nicht besonders schlimm, aber ich habe schon gedacht, krass, ich habe richtig viel Daft Punk immer gehört. Und,
wirklich?
Ja, und fand das so... Das war mit so eine der ersten Bands, die mir so elektronische Musik nahegebracht haben.
Ah ja, okay.
Und auch die Musikvideos, die ich immer richtig super fand und immer auf MTV vom Fernseher saß und gewartet habe, bis ein Musikvideo kam.
Oh, ich habe da bin ich so ein bisschen raus. Natürlich kannte ich irgendwie so diesen großen Hit, den du da gerade vorgelesen hast. Und natürlich kenne ich Daft Punk, aber ich war da irgendwie nie so wirklich ein Fangirl. Aber natürlich ist es irgendwie, wie du auch gerade gesagt hast, so ein leichterer Zugang zu elektronischer Musik.
Total,
weil
ja.
Ja, so mit Texten und sowas. Naja, genau. Ah, interessant, interessant, was los ist. Die hatten auch keinen Bock mehr.
Nee, die einen sind wieder da, keiner hat gefragt und die anderen gehen. Und da hat aber auch keiner gesagt, dass sie gehen sollen. Ja, das ist zum Thema Musik, ne?
Du, ich habe auch was ich habe damit angefangen, mir das anzuhören. Ich war ja total geflasht, als ich das gesehen habe. Es gibt jetzt einen Podcast von Barack Obama und Bruce Springsteen.
Ja, habe ich auch von gehört.
Ich habe schon ein bisschen reingehört in die erste Folge. Da machen die natürlich eher so, oh, wir sind gute Freunde und so ein bisschen. Und wie sie sich kennengelernt haben, wie sie aufgewachsen sind und sowas. Ich bin dann immer so ein bisschen so, das finde ich schon auch auf jeden Fall interessant, aber irgendwie denke ich mir dann immer, es gibt aber schon auch Sachen, die ich interessanter finde, deswegen habe ich das dann irgendwann aufgehört, mir anzuhören. Aber an sich finde ich das natürlich einen krassen Move, auch von Mr. Barack, dass er da so jetzt so einen Podcast startet.
Und weiß man, wie das weitergehen soll, wenn die Themen haben oder?
Naja, es gibt jetzt schon auf jeden Fall 2 bis 3 Folgen und ich glaube, die haben schon auch, also thematisch bezieht sich das halt immer irgendwie auf die sozialen Umstände in den USA und so die verschiedenen Erfahrungswelten, die halt haben, aber wo die dann halt auch Schnittstellen haben und auch, glaube ich, einfach sehr auf die aktuelle politische Lage im Land und die Zerrissenheit ist das so ein bisschen, ich glaube, die arbeiten das so ein bisschen auf aus ihrer Perspektive.
Ja, das ist schon gerade krass, ne? So diese Teilung des Landes in diese 2 großen Lager.
Ja, voll.
Die irgendwie gar nicht mehr miteinander können, ganze Familien, die nicht mehr miteinander reden. Das ist schon, kann ich mir gar nicht so vorstellen. Also könnte ich mir jetzt in Deutschland nicht so vorstellen.
Nee, ich glaube,
das ist so krass.
Wir haben da so einen Anflug von, aber in dieser Extreme ist das auf jeden Fall nicht in unserer Lebensrealität, wie es da wahrscheinlich ist in den USA. Ja, voll. Naja, ich habe auch noch was Schönes, wo ich mir auch so wieder mal so dachte, ey, seriously? Und zwar habe ich gestern so eine Meldung gelesen, und zwar, dass das Bundesfinanzministerium, also kurz von vorne die Sache aufgerollt. Nach den Anschlägen in Hanau und Halle wurde beschlossen von der Regierung, dass das Bundesfinanzministerium insgesamt 150 Millionen Euro für Arbeit gegen Rechtsextremismus bereitstellt. So, das wurde also quasi vor ungefähr einem Jahr beschlossen und jetzt sagt das Bundesfinanzministerium aber ohne Angabe von Gründen, gerade doch nicht. Und wenn man sich dann im Vergleich dazu anguckt, dass die fucking AfD einer ihr nahestehenden Stiftung mit 70 Millionen Euro bezuschusst, damit die quasi das Gedankengut, das die AfD vertritt, weitertragen können, was natürlich auch mit Steuergeldern finanziert ist, denke ich mir nur mal wieder, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Das ist, also ich weiß nicht, ich denke mal, da gibt es auf jeden Fall noch einen Aufschrei jetzt wegen dieser Behinderung dieser Gelder, die für halt eben Antirassismusarbeit, da wird es noch einen Aufschrei geben.
Ja, und da gab es jetzt gar keine Gründe, dass sie gesagt haben, wir müssen sparen, auch wenn das ein dummer, also es gab gar keinen Grund?
Nö.
Das finde ich aber schon echt krass, weil es ist schon nach Halle und nach Hanau irgendwie, ist irgendwie der Bund ja auch am Zug, was zu machen. Und,
Total. Und ich denke mir halt auch so, also, und das soll jetzt auch nicht so klingen, oh, ich habe das so irgendwie so intensiv wahrgenommen, aber wenn man sich halt irgendwie einfach damit beschäftigt hat und vor allem natürlich auch, weil sich eben das Attentat in Hanau ja auch gejährt hat vor kurzem. Und wenn man sich da, und da gab es ja jetzt auch sehr viele Beiträge auf zum Beispiel Spotify, gab es diesen Podcast und dann gab es einen Livestream und dann gab es noch eine Doku auf ARD und ich meine, hier im Stadtbild sind halt auch überall eben die Köpfe, die Profile der Umgebrachten und deren Namen und so. Und ich meine, auf Social Media auch super viel. Und wenn man, das kann doch nicht irgendwie so an einem vorbeiziehen. Und ich meine, ich habe mich da einfach auch sehr viel mit auseinandergesetzt in der letzten Zeit. Und dann sowas zu lesen, ist einfach nur so, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ja,
vor allen Dingen, was sendet das für ein Zeichen? Ich meine, Wenn du dich entschieden hast, was auch gut ist, dafür Geld rauszugeben, dass irgendwie, keine Ahnung, dass Leute gebildet werden in dieser Richtung, dass man darauf aufmerksam macht, wo es Rassismus überall gibt und sich dafür entschieden hat und es dann zurückzunehmen, das ist einfach krass. Also,
Also
das ist ja eine Aussage damit, also krass.
Also da gibt es anscheinend noch eine anstehende Abstimmung, aber so wie das halt eben geplant war, wird es einfach nicht bewilligt und das ist einfach nur mal wieder armes Deutschland, also wirklich, so ungern ich das sage, aber das ist einfach so
Das ist richtig ungeil, um ehrlich zu sein.
Rede ungeil, auf jeden Fall.
Genauso ungeil wie hier, hast du von Ted Cruz gehört? Hier aus Texas, der erstmal nach Cancun, nach Mexiko geflogen ist, während in Texas hier Schneechaos war, es gab keinen Strom, es gab Probleme mit der Wasserversorgung und Ted Cruz und seine Familie sind erstmal nach Mexiko ins Hotel geflogen.
Wer ist denn das?
Ted Cruz ist der Senator von Texas seit, ich glaube, 2013. Genau, und republikanischer Senator aus Texas und ist natürlich jetzt auch, wird schön befeuert, zu Recht.
Ja.
Genau, und seine, und jetzt irgendwie gestern oder so habe ich noch gelesen, ist noch rausgekommen, dass seine Frau Heidi auch noch die Nachbarn oder irgendwelche Freunde auch noch einladen wollte, dass sie auch mitkommen, dass sie doch jetzt alle fliehen vor diesem Wetterchaos.
Boah, krass.
Ey. Ja, und das als Senator, ich meine.
Boah.
So, deine Leute, die dich gewählt haben, sitzen irgendwie im Schnee und frieren und du düst erstmal nach Mexiko.
Kein Bock mehr, ne? Macht doch euren Scheiß alleine.
Richtig. Ja, richtig guter republikanischer Dude auf jeden Fall.
What a guy.
Mhm. Er hat auch dazu gesagt, dass habe ich das erst gelesen, dass er sich dazu Stellung genommen und hat gesagt, ja, er wollte einfach ein guter, ich weiß nicht mehr genau, aber ein guter Vater sein, weil seine Kinder haben gesagt, sie würden so gerne wegfahren und hatten das eigentlich mit Freunden geplant und das ging nicht. Und dann hat er gedacht, gut, dann fahre ich mit denen halt nach Mexiko.
Mm, genau, schieb das auf die Kinder ab.
Ja, richtig krass. Also ich meine, und er ist jetzt auch, also ist jetzt nicht so, dass der ist halt der krasse Republikaner, ne? Der ist auch wirklich so Tea Party nah, ist gegen Abtreibung, gegen gleichgeschlechtliche Ehe, für Waffenbesitz, so privaten. Also der ist schon so ein Hardliner und dann macht er aber sowas, ne?
Ja, einfach richtig gute Leute da bei den Republikanern, da kann man einfach nichts sagen.
Ja, ich weiß auch nicht, was der Herr im Himmel dazu sagen würde, dass der Ted einfach abhaut. Wenn er seine Schäfchen da alleine lässt, im Schnee, ohne Wasser, ohne Heizung und ab nach Mexiko.
So, dann würde ich mal sagen, hast du uns ein...
Ist es schon soweit?
Ja, ich würde sagen,
oh, nee.
Sliden wir doch mal rein.
Werde ich jetzt auseinandergenommen aufgrund meines...
Deines Pimmels?
Deines Pimmels, ja. Eine Sache habe ich noch kurz.
Okay, okay.
Nochmal, weil Viola ist ja in Dubai und ich weiß, es wurde schon viel berichtet über die Influencer in Dubai, aber ich habe mir so einen Livestream angeguckt von Rezo und der hat das nochmal ganz gut kommentiert. Also es geht ja darum, dass diese Influencer da in Dubai jetzt alle leben und irgendwie auch Geld bekommen, Taschengeld, und aber der Staat das natürlich da kontrolliert und die dürfen keine negative Berichterstattung über Dubai machen, sondern sollen schön Werbung machen dafür. Und mit den Menschenrechten sieht es ja nicht so toll aus. Und Rezo hat das ganz cool in seinem, also fand ich ganz nett, mal zu sehen, wie ein anderer Influencer, ein anderer YouTuber dazu reagiert. Und ich habe kurz drei Zitate von ihm aus diesem Livestream.
Ah ja. Mhm.
Das erste Zitat ist, wie kann man da mitmachen? Mhm. Fand ich sehr gut. Dann, wie reiche Wichser immer mehr haben wollen, war sein Kommentar auch zu den Influencern. Und Cry me a fucking river. Ja, du musst Steuern zahlen in Deutschland. Cry me a fucking river.
Ja.
Fand ich ganz, hat mir ganz gut gefallen, dass man da mal so die Meinung von einem Influencer dazu hört.
Ja, von einem, der sich davon traut.
Ja,
und der sich da nicht so von dem Geld halt anziehen lässt. Ne?
Richtig.
Ach, ja, das, also irgendwie diesen, da gab es ja vor ein paar Wochen so einen Beitrag im ZDF-Magazin, Royal drüber, und da dachte ich auch echt,
das ist auch so krank, ja. Ich meine, das kannst du doch nicht, also vor allen Dingen gibt es auch so, Ausschnitte, das war, glaube ich, auch da, war auch bei Böhmermann, dass Leute gesagt haben, sie gehen dahin, weil sie in Deutschland nicht frei sein können, weil sie nicht ihre freien Videos machen können. Ja, damit sagen die eigentlich, weil sie Steuern zahlen müssen, deswegen hauen sie ab.
Ja, ja, das war doch dieser eine, oh, wie heißt denn der, das ist auch so ein Sami Slimani oder sowas.
Ja, ich weiß auch nicht,
wie der heißt. Ich glaube, so heißt er, so ein relativ bekannter Influencer. Ja, der, weil der hatte irgendwas gedreht in Hamburg. Und das war aber, also das war in irgendeiner Form problematisch, ich weiß auch nicht mehr genau. Aber er musste deswegen jedenfalls vor Gericht. Und das war dann halt so sein Grund. Er konnte einfach nicht mehr, er konnte sich nicht mehr ausdrücken. Aber das war halt irgendwie sowas, was ganz klar einfach nicht geht. Ich weiß, ja, ich weiß es jetzt irgendwas mit nicht mehr.
Also was einfach gesetzlich nicht geht.
Genau.
Ja gut, dann ist er jetzt natürlich in Dubai gut aufgehoben. Da kann er wirklich ganz frei sein, ne?
Mhm. Ja, richtig.
Muss nur aufpassen, dass er nicht aus Versehen einen anderen Mann irgendwie anfasst in der Öffentlichkeit und dann ist er erstmal 3 Monate irgendwie weg im Gefängnis.
Ist das so?
Ja, da haben sie, glaube ich, auch drüber geredet oder beim Livestream habe ich das gesehen, weiß ich nicht mehr genau. Ja, ja, das ist ja...
Wirklich so, also...
Ja, da gab es einen Fall, ein Schotte war das, der hat in einer Bar, wo es voll war, und hat einen anderen Mann an der Hüfte weggeschoben, um vorbeizukommen, halt in der Bar irgendwie. Und der ist dann erstmal, wurde dann erstmal weggesperrt.
Nein.
Doch. Das sehen die da nicht gerne, ne? Also ich hätte da kein schönes Leben, das sage ich dir.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ei, aber ich auch nicht. Ich glaube, nee, das wäre für uns alle nichts. Aber das ist ja krass, das ist ja...
Ja, aber auch wie dumm musst du sein, irgendwie als Influencer das zu machen. Also wie blöd. Und dann das vor allen Dingen noch so darzustellen, als ob das jetzt... dir die Freiheit gibt, endlich so zu arbeiten, wie du willst, also wie du schon immer wolltest, und dann wirst du einfach bezahlt irgendwie, damit du da irgendwie Werbung machst für Dubai.
Ja, ich meine, das ist einfach irgendwie eine totale Verblendung, einfach nur irgendwie vom Geld angezogen und das war's. Also ich meine, da ist ja, fehlt ja jegliche Moral und jeglicher, ja, Verstand so. Aber... Oh Gott, ne? Ich meine, irgendwie, ich denke mir auch so, dann alles so hinter sich zu lassen und dann einfach so von heute auf morgen sich dazu entschließen, ist halt natürlich auch schon so ein Step. Ich bin mal gespannt, wie das in ein paar Monaten ist. Da kommen bestimmt dann auch einige wieder zurück. Könnte ich vielleicht.
Glaube ich auch. Und ich glaube jetzt aber auch, dass jetzt nicht, vor allen Dingen, also dass nicht alle YouTuber, sage ich mal, ein ausgelassenes Privatleben mit menschlichen Kontakten pflegen, sondern einfach viel mit ihrer Kamera rumrennen. Und denen das wahrscheinlich nicht so schwer gefallen ist, weil sie keine Leute hinter sich gelassen haben, weil sie einfach keine Freunde haben.
Was hast du uns denn für ein Thema mitgebracht?
Ach, ich dachte, natürlich auch in Absprache mit euch, Dorn, jetzt tu nicht so, als ob das mein Thema wäre. warum denn nicht nochmal über Toxic Masculinity und vielleicht auch Male Privilege reden, wenn ein Pimmel vom Mikro ist?
Das ist
lobenswert, ne?
Das ist durchaus berechtigt.
Dass ich mir gesagt habe, komm, das mache ich. Ich rede mit den Mädchen mal.
Ja, nicht, dass unsere Hörer jetzt wieder, oh, schon wieder die Scheiße. Aber es ist anders, Leute, weil eben, jetzt hören wir mal eine männlich-queere Perspektive.
Richtig,
ja. Auf das Thema. neue Aspekte werden da jetzt nochmal beleuchtet. Ihr werdet euch nicht langweilen, ich verspreche es.
So, ich muss kurz einen Schluck Wasser trinken. Ich bin aufgeregt.
Ach so, ich dachte kurz auf den Pott.
Nein, ich bin aufgeregt hier vor dem Mikro. Ja, genau, ich wollte euch einfach, euch beiden, also dir und Viola jetzt in, zwar nicht da, aber auch euch wollte ich eigentlich nochmal das alles erklären, wie das wirklich ist.
Ja, das ist gut, weil wir sind ja auch Frauen mit Scheindummheit ausgestattet.
Und da dachte ich, da komme ich vorbei und erkläre nochmal Toxic Masculinity.
Endlich.
Und da habe ich was Schönes gefunden. Was ich gern vorlesen möchte, ich möchte die eigentlich die ganze Zeit nur vorlesen. So ist es mir auch am liebsten, wenn ich geschriebenen Text habe, den ich vorlesen kann. Also, und zwar gibt es eine Internetseite, die heißt Wikimania. Das ist quasi das Wikipedia für den Mann.
Aha.
Die Seite beschreibt sich selber so. Dieses Wiki ist eine Wissensdatenbank über Benachteiligungen von Jungen und Männern sowie Bevorzugungen von Maiden und Frauen. Wikimania verzichtet auf einen neutralen Standpunkt und bietet eine feminismusfreie Ergänzung zum Informationsangebot des Internets. Wikimania ist die Antithese zur feministischen Opfer- und Hassideologie.
Wird die Seite zufällig auch von der AfD unterstützt?
Mit Sicherheit, glaube ich. Also Dawn, nimm erstmal das und jetzt lese ich dir vor, was Wikimania zu Toxic Masculinity schreibt, also das erklärt.
Ich bin gespannt.
Also, der Begriff Toxic Masculinity, deutsch etwa toxische Männlichkeit oder giftige Männlichkeit, ist nicht definiert und auch nicht ins Deutsche übersetzt. Er ist ein feministischer Kampfbegriff, der pauschal alles Männliche abwertet und für giftig, toxisch erklärt. Toxic Masculinity scheint eine Steigerungsform von Hegemonic Masculinity, hegemoniale Männlichkeit, vorherrschende Männlichkeit zu sein. Der Vorwurf, der den Männern gemacht wird, ähnelt dem Vorwurf an Juden, sie würden Brunnen vergiften. Der Ruf nach einer Endlösung für Männer liegt dabei in der Luft. Siehe SPD, und dann gibt es hier einen Ausschnitt, ein Zitat aus dem Grundsatzprogramm 2007 der SPD, wer eine menschliche Gesellschaft will, muss die männliche Gesellschaft überwinden. So, Dawn, was sagst du denn zu Wikimania?
Guck mal, es wäre schön, wenn man jetzt mein Gesicht sehen könnte, weil zu so viel Scheiße fällt mir eigentlich nicht viel ein.
Ist krass, ne?
Ja, also ganz ehrlich, ich beziehe mich jetzt mal ganz kurz auf die Folge, in der wir über toxische Männlichkeit gesprochen haben. Also ich meine, wenn man sich die angehört hat oder wenn man sich jemals mal mit diesem Thema auseinandergefasst hat, dann ist halt alles, was da gerade gesagt wurde, absoluter Bullshit, weil darum geht's halt eben nicht. Es geht halt nicht darum, einfach pauschal zu sagen, alles Männliche ist toxisch, Männer gehören abgeschafft. Das ist halt absoluter Bullshit und bedeutet halt einfach, dass diese Person oder diese Personen, die diese Scheiße da verzapft haben.
Sag es ruhig, die Männer.
Ja, höchstwahrscheinlich, aber sich in keinster Weise damit auseinandergesetzt haben und das einfach nur als Angriff sehen wollen und nicht als Chance verstehen, was es im Endeffekt ist. Es ist eine Chance, eine gesamtgesellschaftliche bessere Lösung für ein besseres Miteinander zu finden, wenn man versteht, dass das ein System ist dahinter. Und das ist super traurig.
Ja, total. Und ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob es immer noch so ist, aber es war auch so, dass das quasi die erste deutsche Seite war, die man gefunden hat, wenn man das gegoogelt hat, Toxic Masculinity. Also die erste deutsche Seite dann.
Ach echt, okay.
Mhm. Und das liest man dann.
Ah ja, und ich meine, nicht ins Deutsche übersetzt, also es ist doch toxische Männlichkeit.
Das machen sie ja selber, sie übersetzen es ja ins Deutsche.
Also eben, das habe ich auch gerade gedacht, das ist doch totaler Bullshit. Aber gut, an solchen Kleinigkeiten wollen wir uns nicht aufhalten. Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, auch für die Leute, die irgendwie diesen Begriff jetzt eventuell zum ersten Mal hören. Toxische Männlichkeit beschreibt ein System, das halt irgendwie bestimmte Verhaltensweisen von Männern fördert, die sich halt auf Männer selber schlecht auswirken, die sich halt Klischees bedient, wie Männer sich zu verhalten haben, wie Männer sich zu fühlen haben und dadurch zu einer, ganz krass sagen, auch ein bisschen emotionalen Verarmung oder auch einfach ein nicht mit sich im Einklang sein führt. Und das hat dann aber auch natürlich wiederum, und deswegen haben Viola und ich uns damit natürlich auch auseinandergesetzt, eine Auswirkung auf andere Menschen, also auf Frauen, auf non-binary people, auf Transmenschen, auf alle, die halt nicht in diesem System sind und dem entsprechen, auch auf Männer, die eben nicht so quasi diesen Anforderungen eines Männlichkeitsideals entsprechen.
Ja. So. Ja, man kann auch sagen, eine Form von Männlichkeit, die auf Dominanz und Gewalt basiert und Gefühle nicht zulässt.
Thank you very much.
Genau, also ist ja
so, genau, das ist es.
Da
genau.
Steckt natürlich noch viel anderes drin, aber das ist halt so, und ich kenne das auch, ne? Ich bin ja auch als sozusagen als Junge erzogen worden.
Und wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin, die zwei Mädchen hat, zwei kleine Mädchen. Und siehst du da eventuell irgendwie, gut, natürlich sind alle Eltern irgendwie anders und erziehen ihre Kinder anders, aber siehst du da eventuell schon so andere Umgehensweisen, eben weil das Mädchen sind? Oder was sind so deine eigenen Erfahrungen? Was würdest du so beschreiben, wie das auf dich, wie dich das geformt hat?
Okay, also zu den beiden kleinen Mädchen in meinem Freundeskreis und den Eltern, die machen das schon super cool. Also da gibt es wirklich nichts, was irgendwie diese zwei kleinen Menschen in irgendwelcher Form irgendwohin formen sollen oder so. Ich glaube, da kommt aber natürlich, wie es so oft ist, kommt natürlich dann auch von außen was dazu. Da kommt dann was von der Kita dazu, was man sich da abguckt oder also ich kann das bei den beiden schon, oder vor allen Dingen bei der Älteren, die kann ich schon auch sehen, dass natürlich da schon Einflüsse wirken, die man als Eltern, glaube ich, aber nicht, also die man, vor denen man nicht beschützen kann. So Einflüsse, die einfach woanders herkommen, aber so an sich, nee, das ist, die sind wirklich super cool mit den Kids und so. Und ich rede auch immer nur über Astronauten mit den beiden.
Ja, und aber jetzt auch so aus deinem eigenen Erfahrungsschatz, ich bin irgendwie vor ein paar Jahren das erste Mal über diesen Begriff gestoßen, du wahrscheinlich auch, und war das irgendwie sowas, was dir so ein bisschen die Augen geöffnet hat und dir geholfen hat, dich selber besser zu verstehen, Sachen, Verhaltensweisen besser zu verstehen? Oder wie ist deine Erfahrung damit einfach?
Total. Also als dieses Thema jetzt seit ein paar Jahren auch so, auch für mich auf einmal so aufgeploppt ist quasi in meiner Bubble, hat das mich schon sehr viel über mein eigenes Verhalten nachdenken lassen. Und sehr viel darüber nachdenken lassen, wie ich aufgewachsen bin, wie ich mich manchmal verhalte. So Sachen, die man natürlich jetzt auch ganz leicht dahin schieben kann. Also erstmal quasi ganz viele Eigenschaften sofort gedacht, okay, das ist Toxic Masculinity. Und dann aber auch ein paar Sachen wieder rausgeholt aus dieser Ecke, sondern zu sagen, okay, gut, ich bin einfach ungeduldig. So, vielleicht ist das nicht so, ist nicht 100% Toxic Masculinity, dass ich keine Geduld habe. Aber ich habe das schon so alles, ich habe wirklich so alle meine Eigenschaften so einmal durchgeleuchtet quasi, auf diesen Begriff hin, was eine Anstrengung ist und was natürlich einfacher ist, das von sich einfach wegzustoßen und zu sagen, Quatsch, gibt's nicht. Da sind wir ja schon drüber hinweg. Das war vielleicht vor 50 Jahren so, aber heute doch nicht mehr, was man auch immer so gerne hört. Ne? Und also ich bin ganz froh, dass das so Thema geworden ist und auch vor allen Dingen auch durch meine Freundinnen, die ich habe, die mich da mehr gebildet haben, als ich mich selber, um ehrlich zu sein. Also auch euer Podcast oder auch wenn wir miteinander reden. Da merke ich schon, dass das eigentlich eine Sache ist, wo sich jeder mal mit auseinandersetzen sollte. Und jeder und jede eigentlich, also einfach jede Person. Genau.
Ja, voll. Eben. Und wie ich auch schon damals in der Folge gesagt habe, es ist ja keine Es ist kein Angriff auf Männer an sich, sondern es ist halt ein Schritt zu einem besseren Miteinander.
Total, aber viele sehen das natürlich sofort als Angriff, was ich jetzt nicht unterstütze, aber ich kann es dann manchmal schon ein bisschen nachvollziehen, wenn ich mir denke, gut, du bist aufgewachsen, ohne dich jemals zu hinterfragen, jemals deine Handlungen wirklich hinterfragen zu müssen. Niemals hinterfragen zu müssen, was du sagst, warum du sagst, wie du sagst. Und auf einmal kommt so ein Begriff wie Toxic Masculinity und so wie es auch hier Vicky Mania so schön gemacht hat, dass sofort gesagt wird, alles Männliche ist giftig, das ist ja Quatsch. Aber ich glaube, das ist ein großer Punkt von gerade auch so Antifeministen, dass sie wirklich sich angegriffen fühlen und zum ersten Mal merken, wie das ist, angegriffen zu werden. Ich meine, es kommt ja nicht, ich bin ja nicht nur ein Mann, ich bin dazu auch noch ein schwuler Mann. Daher wusste ich schon mal, wie es sich anfühlt, angegriffen zu werden oder wie es sich anfühlt, irgendwie doof angeguckt zu werden. So. Nicht so krass ist, wie es jetzt für eine Person of Color ist oder auch als Frau, weil ich das ja immer noch verbergen kann, wenn ich will. Also das ist nicht sofort erkennbar. Ja. Aber trotzdem kann ich das dahingehend nachvollziehen, wie es ist, angegriffen zu werden für was du bist. Und der, muss man ehrlich sagen, der weiße Mann hat das jetzt zum ersten Mal, dass er angegriffen wird für was er ist. Das kennt er nicht, das hat er noch nie erlebt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man schnell lieber sagt, hey, hört doch auf, mich anzugreifen, ich will doch auch nur das Beste für alle. Lass uns doch lieber miteinander, alle sind gleich, das stimmt doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. In meinem Leben spielt das keine Rolle. So, da habe ich auch Freunde, die das sagen. Hä? Nein, da bin ich doch viel weiter, so denke ich nicht.
Ah, wirklich?
Ja, klar.
Also dieses, darüber sind wir doch schon hinweg und so.
Ja, und ich glaube, ich kann auch verstehen, woher das kommt, dass du als erstes mal sagst, hä, das ist doch, das war vielleicht vor 50, 60, 40 Jahren so. Aber da, weil jeder ja auch von sich denkt, auch teilweise zu Recht natürlich, dass man noch gebildet ist, dass man weiter ist als die Leute vor 30, 40 Jahren. Aber trotzdem zu sehen, dass dieses Verhalten so tief verwurzelt ist, also auch in mir, auch als schwuler Mann, habe ich toxische Männlichkeit in mir. Dass man einfach merkt, dass das nicht so schnell zu erkennen ist.
Mhm,
und dass es nicht damit zu tun hat, dass du frauenfeindliche Witze auf der Familienfeier erzählst. Darum geht's gar nicht. Es geht auch nicht darum, dass du Frauen nicht ernst nimmst, sondern es ist alles viel tiefer noch drin.
Ja, das sind dann halt so Auswirkungen dessen.
Genau.
Ne?
Genau.
Aber ich meine, und das, darum geht es ja auch irgendwie, und das ist auch ein Prozess, den ich zum Beispiel kenne, wenn es irgendwie um Themen wie Rassismus geht. Natürlich,
ja, genau,
tut es erstmal weh, den eigenen Rassismus so bei sich anzuerkennen und irgendwie Verhaltensweisen und Äußerungen und Sprachgebrauch zu hinterfragen und zu checken, oh Gott, was habe ich denn da damals manchmal so gesagt oder von mir gelassen oder auch irgendwie gedacht so.
Ganz genau.
Ne? Und natürlich ist es super unangenehm, es ist super scheiße, aber das ist doch irgendwie, ich weiß nicht, ich denke mir immer, das ist doch irgendwie die Arbeit, die jeder von uns irgendwie leisten kann und auch sollte. Und es geht ja nicht nur um ein quasi, und im Fall von toxischer Männlichkeit geht es ja auch nicht nur dann quasi darum, für andere ein Miteinander angenehmer zu gestalten, sondern es geht ja auch eben um das eigene irgendwie
total,
emotionale gerade, Wohlbefinden und
ja,
so.
Gerade auch als Mann zu verstehen, also jetzt nochmal, wir reden jetzt hier natürlich ganz klar im binären System immer, liebe Zuhörende. Ja, Zuhörerschaft, ist das gut?
Ja, sehr
genau,
gut.
Also wir reden jetzt natürlich viel so nur von Männern und Frauen, und das ist natürlich besonders, weil wir jetzt im Thema aus einer Sicht von Leuten, die auch sehr klar an dieses System glauben und sehr klare Vorstellungen davon haben, wie Männer und Frauen zu sein haben, was natürlich, was wir jetzt nicht teilen und ich auch nicht. Aber ich glaube, deswegen werde ich jetzt hier ganz oft Mann und Frau sagen.
Das ist okay.
Genau, also dass man als Mann einfach auch merkt, hey, mir kann es besser gehen, wenn ich anfange, über meine Gefühle zu reden. Mir kann es besser gehen, wenn ich mir eingestehe, das schaffe ich jetzt nicht allein. Das kann ich jetzt nicht nur allein mit mir ausmachen, was ich auch ganz klar in mir drin habe und was ich auch immer noch in mir drin habe und was einfach auch dauert und eine Arbeit ist, zu sagen, hey, Leute, hier habe ich gerade ein Problem, hier weiß ich gerade nicht weiter. So, da bin ich einfach auch so erzogen worden, jetzt auch nicht aktiv, also meine Mutter hat das echt ganz toll gemacht, Mama, ich liebe dich, liebe Grüße, aber das ist ja natürlich viel, das ist ja nicht nur, dass jetzt die Eltern einen direkt so erziehen, sondern das ist einfach unser ganzes fucking Umgebung, die so ist.
Ja, natürlich.
Die uns irgendwie sagt, das ist männlich, das ist weiblich und als Mann darfst du das nicht und dies nicht und jenes nicht, aber das musst du dafür besonders gut können. Ich meine, das ist einfach dieses, ja, hart sein, Führung übernehmen, erfolgreich sein, dominant, aggressiv, mutig. Das sind alles so Sachen, die ich schon auch in mir irgendwie reingebrannt sind im Hinterkopf, dass ich das irgendwie alles verkörpern muss.
Mhm.
Und das auch als schwuler Mann. Und sogar als schwuler Mann manchmal sogar noch viel schlimmer, weil ich quasi noch gleichzeitig gegen meine Homosexualität anmännern muss, noch männlicher zu sein, was total dumm ist. Und wo andere Menschen schon so viel weiter sind und einfach ihre Queerness leben und lieben, war das für mich gar nicht so einfach am Anfang. Ich dachte so, jetzt muss ich 10-mal männlicher sein und bin dadurch auch 10-mal toxischer geworden, das weiß ich, um quasi im Auge, also für die anderen Leute in meiner Umgebung, die mich beurteilen, nicht unmännlich zu wirken.
Ha, interessant, das wusste ich gar nicht, dass das so
bei dir war. Ja, auch wenn ich jetzt so drüber nachgedacht habe, ist natürlich auch, also auch wenn du merkst, dass du dass du schwul bist. So, und dann merkst, okay, jetzt muss ich mich da outen, weil es geht irgendwie nicht mehr weg. Dann ist es schon auch im Nachhinein ein bisschen die Angst, den Freifahrtschein, den du bei der Geburt als weißer Mann bekommen hast, ohne was dafür zu tun, jetzt wieder zu verlieren, dass du den jetzt verlierst.
Mhm.
Und das weiß man damals natürlich nicht so. Das ist jetzt, wenn ich retroperspektiv darüber nachdenke, ist es so, dass natürlich das mitschwingt, dass ich denke, krass, jetzt bin ich schwul, jetzt habe ich all diese Sachen, für die ich nichts getan habe, die mich aber irgendwie ganz oben in der Pyramide ansiedeln, die gebe ich jetzt auf.
Und das hast du schon wirklich so aktiv damals wahrgenommen?
Nee, gar nicht. So einfach jetzt im Nachhinein, dass ich denke, ja klar, das ist natürlich auch eine Angst, die mitspielt, bei mir beim Outing auf jeden Fall. Ich habe da lange Probleme gehabt und dachte so, nee, bitte nicht, warum? Ich, es ist nur eine Phase, ach komm, jetzt bin ich erstmal eine Weile bi, du kennst es.
Aha.
Du hast mich kennengelernt, da war ich noch bi.
Das stimmt.
Doch, und ich bin ehrlich, ich war nie wirklich bi.
Ja, du wolltest mir die ganze Zeit einreden, dass ich in dich verliebt bin.
Oh Mann, ja siehst du, das ist aber, guck mal, ehrlich gesagt, das ist auch toxische Masculinity. Ich wollte von dir begehrt werden, nein, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also was ist, das ist ja auch so krank. Ich war früher so, das hat sich gelegt, ein Glück. Ich meine, ich bin jetzt auch über 30, wird auch Zeit. Ich war stolz darauf, wenn mir jemand gesagt hat, ach, du bist schwul, das hätte ich aber nicht gedacht.
Mhm,
wie dumm darauf stolz zu sein. Aber das war so. Ich dachte so, ah, geil, gut, alles richtig gemacht, super, super Fassade hier.
Mhm.
Hab das als Kompliment gesehen. Wenn mir jetzt jemand das sagen würde, würde ich sagen, ach so, wie sieht denn ein Schwuler aus für dich?
Ja.
Wie benimmt sich denn ein Schwuler?
Ja, ja, voll.
So, das hört man, aber höre ich jetzt auch nicht mehr. Aber so hätte ich früher reagieren müssen, wenn da irgendwie im Club einer ankam, ah, schwul. Habe ich aber nicht gedacht. Ich dachte, wir können jetzt flirten. Da habe ich natürlich mitgemacht, habe ich dann geflirtet.
Aber ja, ich meine, und da können wir dann jetzt halt auch kurz aus diesem binären System so ein bisschen rausbrechen, weil ich mir dann halt auch so denke, und das ist ja auch eben so, dass ich halt auch aufgrund dieser toxischen Männlichkeit, dieses Verhaltensmusters, dieses Systems, das grenzt ja auch ganz klar alles aus, was eben dem nicht entspricht. Und das ist ja auch genau das, was du gerade besprochen hast. Und das ist halt auch, und das will ich jetzt hier nochmal ganz klar sagen, warum es irgendwie so wichtig ist, darüber zu reden, dass es halt eben nicht nur Männer betrifft, diese Scheiße. Das hat ja ganz krasse Auswirkungen auf alle Menschen, die dem nicht entsprechen und die da nicht in diesem System funktionieren. Und ich meine, das hat halt irgendwie ganz viel Gewalt zur Folge, Diskriminierung und sowas. Und das ist halt dann der Punkt, an dem es eben nicht nur um die Einzelpersonen geht, sondern dann um das größere Ganze. Und deswegen fand ich es auch zum Beispiel damals gut, dass Viola und ich da eine Folge drüber gemacht haben und aus der weiblichen Perspektive darüber gesprochen haben. Denn ja, wie gesagt, es betrifft halt, zwar sind natürlich Männer die Betroffenen dessen, aber es wirkt sich halt auch auf alle anderen Menschen aus.
Ja, total. Und aber es gibt natürlich auch andere Meinungen, ne? Also was ich auch jetzt nicht wirklich direkt, aber manchmal vielleicht schon höre, sind ja auch so Sachen wie, Männer müssen Männer sein, wo sind denn die richtigen Männer hin? Ich will einen richtigen Mann. Das höre ich schon auch ab und zu mal. Auch bei Leuten, wo ich dachte so, hä? Wo ich
so mir denk, aus deinem weiblichen Umfeld?
Ja. Ja, wo ich dann denke, das ist jetzt nicht förderlich.
Ja, natürlich, weil ich meine, und klar, das ist, und das will ich auch gar nicht abstreiten oder irgendwie kleinreden. Natürlich haben auch irgendwie viele Frauen oder ein bestimmtes Bild von Männlichkeit und das muss sich natürlich auch ändern.
Hast du das mal erlebt, dass du gedacht hast, der Mensch, der Mann, den du jetzt getroffen hast, der ist dir zu unmännlich? Oder gibt es so Eigenschaften an Männern, die du ganz stark gut findest, aber du weißt, dass die halt wirklich, also sowas wie super erfolgreich oder so, also das, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, also ich habe gerade schon überlegt, also das sind halt, mit solchen Sachen kannst du mich irgendwie nicht kriegen, mit so, ich bin jetzt krass erfolgreich.
Ja.
Oder irgendwie,
nerven dich Männer, die keine Entscheidung treffen können?
Ich meine, du weißt ja auch, ich bin ja jetzt auch nicht so die Person, die in so langen Beziehungen war. Ich glaube auf Dauer schon, aber das ist eher was, also
was Grundlegendes.
Was Grundlegendes.
Ja.
Also das, ich meine, natürlich kann ein Mann hadern und sich unsicher sein in einer Sache. Aber wie jeder Mensch muss natürlich irgendwann eine Entscheidung getroffen werden, wenn eine gefordert ist. So. Mhm. Nee, ich glaube, was mich oft irgendwie stört, aber das würde ich halt irgendwie, da frage ich mich, ob das dann auch eigentlich irgendwie ein Ausufern dieses oder eine Folgeerscheinung von eben unterdrückten Emotionen einem bestimmten klischeehaften Bild von Männlichkeit entsprechen. Und zwar, dass ich oft mitkriege, dass Männer, also vor allem jetzt so in romantischen Beziehungen, sich so super gerne emotional entladen und so ein bisschen jammern und sowas.
Interessant.
Mhm, Früher dachte ich immer so, oh, der öffnet sich mir total. Oh Mann, das muss was ganz Tiefes und Ernstes sein. Und mittlerweile bin ich da an so einem Punkt, dass ich denke, ey, nee, ganz ehrlich, bin ich deine Mami.
Ja.
Und du musst, also ich meine, wenn es ein wirkliches Problem gibt, natürlich, da kann man ja drüber reden und auch über Gefühlszustände. Aber wenn es immer ein Jammern ist und quasi die Frau die emotionale Arbeit leisten muss, um den da wieder rauszuholen, dann sage ich, nein, halt, stopp. Aber, und weil ich finde, dass ein Jammern auch kein, das ist kein sich emotionales Öffnen und verletzbar machen. Das ist eine Unfähigkeit, mit bestimmten Situationen nicht klarzukommen. Weil ich finde, Jammern und ernsthaft über ein Problem reden sind nochmal zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
Ja, total. Und das ist ja auch, würde ich jetzt sagen, vielleicht auch sogar ein bisschen geschlechtsunabhängig.
Ob man genau, jetzt so genau.
Eher jammert, aber quasi so wirklich die Gefühle zuzulassen und offen drüber zu reden, da glaube ich schon. Also damit habe ich auf jeden Fall Probleme, viel mehr Probleme gehabt, früher auch. Und das sind auch so Sachen, wo ich einfach ganz klar mich zurückerinnern kann, dass ich das damals, als ich aufgewachsen bin, als Junge wirklich dachte, dass das ein so ein Grundding ist, was so sein muss. Also, dass man keine Gefühle zulässt. Dass zum Beispiel auch Gewalt eine Möglichkeit für Problemlösung sein kann. Boah, das war auch das Mädchen quasi, also das ist ja auch so, das legt man natürlich ab und das lege ich als homosexueller Mann natürlich noch viel schneller ab. Aber dass Mädchen uns unterlegen sind, quasi schon allein im Sportunterricht oder so Sachen, das ist ja auch Sachen, die sich reinbrennen, ohne dass quasi, also ich bin mit super starken Frauen aufgewachsen und auch nur mit Frauen, so meine Mutter und ihre Freundinnen und das war, und da hat mir natürlich keiner gesagt, Mädchen sind uns unterlegen, aber trotzdem hatte ich das als Junge auf jeden Fall im Hinterkopf und dass Heterosexualität auch der einzige Weg ist, genauso. Das sind einfach Sachen, die einfach immer da waren.
Und wie, das wird mich jetzt mal wirklich sehr brennend interessieren, wie hat sich dieses quasi Unterdrücken von Gefühlen für dich immer angefühlt? Also was kannst du da vielleicht mal so eine konkrete Situation beschreiben? Weil ich kenne das natürlich selber irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Arbeitskontext ist und dann muss man sich so ein bisschen zusammenreißen, obwohl man eigentlich gerade total genervt ist oder irgendwie so ein bisschen wütend, sowas. Aber ich meine, es geht ja auch vor allem um private Situationen. Oder auch um private Situationen. Gibt es da irgendwas, was du vielleicht mit uns teilen könntest?
Also schon, es gibt natürlich dann auch viel jetzt auch, wenn ich so an Beziehungen zurückdenke. Jetzt aktuell, meine aktuellen Beziehungen gar nicht so. Aber früher, dass ich viele Sachen nicht angesprochen habe. Also auch Sachen, die mich quasi verwundbar machen. Also, dass ich jemanden sehr liebe oder dass ich quasi mir eine Zukunft vorstellen kann oder so Sachen, dass ich das immer sofort wieder weggemacht habe in meinem Kopf, weil ich dachte, nicht so weit raus mit den Gefühlen, ja nicht zu viel preisgeben hier. Und auch eine andere Sache natürlich auch, das, was du aber auch gerade beschrieben hast, was es natürlich auch gibt, dass Sachen sich anstauen. Aber das hat man, glaube ich, sowieso ja mal, wenn du jetzt sagst, auch im Arbeitskontext und man kann es jetzt nicht rauslassen, aber dass man quasi über lange Zeit was anstaut.
Ja.
Also, dass man das gar nicht, weil man es gar nicht rauslässt, weil man nicht mit niemandem drüber redet, weil man das auch im eigenen Kopf verhandelt oder wegschiebt sogar. Also, dass sich wirklich Sachen über Monate anstauen können, die dich von innen zerfressen sogar. Also, das, was ist da ein gutes Beispiel? Einfach, ja, wo man sagen würde, eigentlich redet man mal einfach miteinander. Wenn das jetzt auch zum Beispiel in der Freundschaft ist oder so. Oder auch in der Schule, weiß ich noch. Und dann frisst das aber einen so auf, wenn man sich vielleicht auch ungerecht behandelt fühlt und das aber nicht anspricht. Das ist, glaube ich, oft so eine wenn einem ungerecht, wenn es so ungerecht ist, wenn einem das so widerfährt.
Ja, das kenne ich natürlich auch. Und ich habe das bei mir so beobachtet, dass ich mittlerweile, und ich kenne das auch, was du da gerade beschreibst, so dass man so auch, ich meine natürlich auch noch als man jünger war, als ich irgendwie ein Teenie war. Und da hatte ich auch irgendwie so mit einer sehr guten Freundin, wir haben uns so ein bisschen entfernt voneinander und es hat mich total belastet, aber ich habe es auch irgendwie nie thematisiert und sowas. Aber so mittlerweile habe ich das so, merke ich immer, dass Sachen, wenn ich sie in mich reinfresse, früher oder später kommt das raus. Und weil ich meine, und das wirst du ja auch kennen, das Verhältnis zu der Person ändert sich ja trotzdem.
Ja.
Auch wenn man so tut, als wenn alles okay wäre, da ist ja trotzdem was zwischen einem, was dann irgendwie da eine Spannung oder man, wenn die Person nicht da ist, dann baut man so einen Groll auf und sowas. Und das ist ja nie förderlich.
Ja. Und auch zu einem bestimmten Grad würde ich aber auch sagen, jetzt nicht super schrecklich. Also es ist jetzt nicht, also man kann ruhig auch mal was runterschlucken.
Ja, und natürlich.
Die Frage ist dann, hat man die Möglichkeit, das irgendwo rauszulassen? Hat man die Möglichkeit, darüber zu reden? Man sollte es nicht zu lange haben. Ich glaube auch gerade in Verbindung mit toxischer Männlichkeit ist es, glaube ich, so, dass es, glaube ich, viele Themen sind, die runtergeschluckt werden, die was mit Männlichkeit zu tun haben. Also ich glaube, es geht gar nicht darum, ist mir jetzt gerade aufgefallen beim Reden, es geht natürlich gar nicht darum, dass man Probleme nicht anspricht oder so. Das können einfach manche besser, manche nicht. Aber dass das, glaube ich, auch viel unterdrückt wird mit der Sexualität und mit dem Männlichsein. Also auch mit zum Beispiel, würden wir zu Insel kommen, wenn jetzt hier unterdrückt wird die ganze Zeit, dass ich keinen Sex habe, dass ich keine Geschlechtspartnerin finde.
Mhm.
Insel kennst du, ne?
Habt ihr auch
drüber geredet? Ja, dieses Involuntarily Celibate. Genau, unfreiwilliges Zölibat, ne? Diese Gruppe von Männern, die... Ja, und da glaube ich, wenn du da ganz lange unterdrückt sich sowas anbrodelt, also sowas in dir brodelt, sowas anstaut, von wegen, hey, ich krieg keine Freundin, ich würde so gerne Freundin haben, würde gern geliebt werden, ich hätte gern Sex, die anderen Jungs nehme ich nicht für voll, weil ich nicht so sportlich bin oder so. Was mir bei diesen Incels auffällt, ist, dass sie quasi unter dieser toxischen Männlichkeit leiden und es aber noch viel schlimmer machen mit ihrer Bewegung.
Ja, voll.
Das finde ich so paradox. Aha. Ich habe das. Also, weil eigentlich leiden sie genau darunter, dass es Erwartungen an den Mann gibt. Und die können sie irgendwie nicht erfüllen. Aber ihr einziger Weg daraus ist quasi jetzt zu sagen, die Frau soll doch bitte nicht so sein, wie sie ist, sondern soll immer parat sein und soll nicht mehrere Geschlechtspartner haben, sondern soll sich einen aussuchen und dann mit dem für immer glücklich sein. Das finde ich richtig verrückt.
Ja, das ist halt das Auslagern eines Problems, ne?
Ja, total. Und dann...
Aber ich finde das sehr interessant, was du beschreibst, weil quasi viele Probleme, die sich... die du erfahren hast, ich gehe jetzt einfach mal von dir aus.
Ja, haben wir gesagt, dass wir uns duzen?
Es tut mir leid, Herr.
Ist mir gerade nur so aufgefallen, dass du mich so duzt und ich dich auch.
Ja, willst du mich jetzt plötzlich siezen oder was?
Oh, das wäre eigentlich lustig gewesen, hätten wir uns doch mal gesiezt.
Too late!
Ich sieze ja so gerne. Kurz mal anderes Thema, ich sieze ja wirklich gerne, ich mag das ja. Ich verstehe auch, dass das so langsam jetzt abgeschafft wird und dass man nicht mehr, dass man überall jetzt geduzt wird oder auch überall duzt. Ich werde sowieso noch nicht so lange gesiezt, passiert auch nicht so oft, aber ich sieze gerne.
Du kannst mich gerne siezen.
Oh, ich sieze Leute
jeden
gerne.
Jeden Tag.
Wirklich, auch wenn sie mir das Du anbieten, sage ich immer noch
Nein.
gerne sie.
Danke.
Das macht mir Freude.
Ich bin ja so aufgewachsen, weil mein Vater ist ja Engländer und der kennt einfach kein Sie. Und er hat immer jeden wildfremden Menschen auf der Straße immer, hey, du!
Hello. Hey, du!
Hello. Und ich bin, ja, egal. Aber worauf ich, was ich ansprechen wollte. Ja, also, nee, und zwar, sind einfach viele Probleme, die du ja gerade beschrieben hast, kommen eben auch unmittelbar aus der toxischen Männlichkeit.
Ja, mhm. Und dann kann doch nicht die Lösung sein, dass die Frau sich jetzt am besten wieder 50 Jahre zurückentwickelt, damit jeder Mann eine Frau kriegt, die hörig ist und die ja bei ihm bleibt und ihm Kinder schenkt und alles, was dazugehört. Also das ist ja, also das mit diesen Incels finde ich ja wirklich verrückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir da Interviews angeguckt. Das ist eine crazy Nummer, muss ich sagen. Ich verstehe es nicht. Ich erstmal vergleichen sie ja Frauen gerne mit Kindern. Habe ich öfter gehört, die man halt einfach liebevoll kontrollieren sollte. Das finde ich so krass, wirklich, wirklich so gesagt, natürlich auf Englisch, das war so ein, aber man sollte, es ist wie Kinder und man sollte sie liebevoll kontrollieren. Und dass man sie ja lieb hat, aber trotzdem halt sagt, wo es lang geht. Dann sagen sie, dass häufiger Partnerwechsel halt ein Problem ist in unserer heutigen Gesellschaft, weil es dann schwierig ist für manche Männer in dem ganzen Wettbewerb mitzumachen quasi, da, ja.
Ach, die haben es auch nicht leicht.
Nee, und die Männer sollten halt die Kontrolle haben und die Menschheit anführen und Frauen sollten Kinder bekommen, sich um die Pflege, also sich um die Pflege und Betreuung kümmern, liebevoll und unterstützend sein. Das ist der Traum eines Incels.
Das ist ja auch wie im Dritten Reich, wa?
Richtig, also das ist, wo ich mir auch denke, Junge, man, ihr tut mir ja wirklich auch ein bisschen leid, da bin ich auch ganz ehrlich. Da denke ich mir so, aber es gibt doch eine andere Lösung. Es gibt doch, also es ist natürlich doof, jetzt zu sagen, für jeden Topf gibt es einen Deckel, aber auch dieses Sexuelle so vorzuschieben oder dass das so wichtig ist. Also ich meine, ich bin, ein Porno gucken macht echt auch mal Spaß.
Kann man, ja, die sind wahrscheinlich Porno, des Pornos überdrüssig.
Ja.
Naja, aber ich meine, weißt du, was es ist? Es ist halt im Endeffekt auch einfach eine Opferhaltung.
Total.
Und es ist auch eigentlich wieder ein
Jammern. Aber ohne die einzugestehen.
Ja,
also sie sagen
voll.
Ja nicht, wir sind die Opfer, sondern sie sagen, wir sind hier die überkrassen...
Aber schon, oder?
Wir sind die Besitzer des Pimmelstabs. Wir sagen, wo es lang geht. Also die sagen ja, dass sie zumindest gegenüber den Frauen halt, wie sagt man so schön, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, über superior, sagt man, glaube ich.
Also ja, drüber stehen einfach.
Wir sind halt, ne? Aus England beide.
Ja, ja,
eben. Fällen die deutschen Wörter nicht ein.
It's hard for me to speak in German, you know. Nee, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir nochmal?
Ja, dass die Opfer sich selber aber nicht als Opfer sehen. Und du sagst, sie sehen sich aber schon als Opfer. Ja, stimmt,
nee.
Sie sehen sich als Opfer der Gesellschaft, wie sie heute ist.
Aber sie sehen sich nicht aktiv als, sie machen keinen Move, aktiv aus dieser Opferhaltung rauszukommen. Das meine ich.
Ja.
Weil, ich meine,
ja.
Und dass wir, dass unsere Gesellschaft, und ich meine, darüber reden wir auch einfach jetzt gerade und Viola auch und ich immer im Podcast und alle irgendwie, dass da es viele Missstände gibt, das wissen wir ja alle. Aber quasi so ein rückständiges Weltbild zu idealisieren und halt dadurch Menschen zu unterdrücken und halt auch diesen Anspruch zu erheben, ich bin ein Mann und deswegen muss mir eine Frau unterlegen sein.
Das ist wie so der letzte Strohhalm, an dem man sich festhalten kann, als Lösung für die Probleme. Also weil das Ding ist, dass ich schon glaube, dass da wirklich sich richtig viel anstaut und dass es schon sowas ist, dass diese Incels vor allem zurückgestoßene, nicht wahrgenommene, nicht ernst genommene Jungs und Männer sind und natürlich die auch ausgegrenzt werden, auch aus diesem toxischen männlichen Ding.
Natürlich, genau.
Mhm. Und ja, die sollten eigentlich lieber hier auf die andere Seite kommen und gegen Toxic Masculinity kämpfen, anstatt gegen Frauenrechte.
Und das ist halt auch irgendwie so das Ding. Feminismus richtet sich nicht, ist kein Kampf der Frau gegen den Mann. Das ist nicht die Idee des Feminismus. Die Idee des Feminismus und auch vor allem des intersektionalen Feminismus ist das gute Leben für alle. Das wollte ich nochmal gesagt haben.
Ja.
Um mit allen Unklarheiten die einfach mal zu beseitigen. So.
Aber wenn jetzt hier so ein Incel sitzen würde,
ja,
ich beschreibe, nee, das ist gemein, ich wollte gerade den einen beschreiben, den ich da im Interview gesehen habe, der ist aber auch so typisch, also nein, der ist bestimmt ganz lieb, aber der hatte jetzt so ein bisschen längere, fettige Haare, hatte so Baggy-Klamotten und war, glaube ich, aber schon irgendwie erwachsen, sah aber aus wie so ein 16-jähriger Junge, sehr blass, aber hat sehr über Männlichkeit geredet, was so lustig war. Aber was auch schon wieder meine toxische Männlichkeit ist, dass ich denke, wieso kann er nicht über Männlichkeit richtig reden? Kann er natürlich, natürlich. Aber es war trotzdem ein bisschen paradox anzusehen. Vielleicht hätte ich das Gespräch jetzt nicht so anfangen sollen.
Soll ich jetzt
seine sagen? Männlichkeit in Frage stellen? Nein, aber stell dir vor, der sitzt jetzt hier, aber du musst ja gar nicht wissen, wie der aussieht. Das ist ja eh egal, ne? Was würdest du den denn gerne fragen? Wenn jetzt hier so ein Incel sitzt.
Warum er sein Weltbild nicht vielleicht dahingehend mal hinterfragt, dass er die Möglichkeit hat, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen und dass darin vielleicht eher das Problem liegt, als in allen Frauen auf der Welt, die ihn nicht attraktiv finden.
Wie schön, Dorn, dass du ihm eine Frage stellst und ihm gleichzeitig die Antwort
so gibst. So bin ich!
Du kleines Schlitzohr. Du hast gar kein Interesse daran, hier einen Dialog zu öffnen. Du, oh krass, das ist ja wirklich hier die Endlösung der Männer. Die Wikimania hatte recht. Das ist... Ich würde ihn einfach mal fragen, wer hat dich so sehr verletzt, dass du so bist? Erzähl mir es, Junge.
Okay, das ist auch gut. Dann bist du hier Good Cop, Bad Cop. Ich bin hier der Bad Cop, das ist auch
gut. Oh, das wäre auch lustig, so eine Serie, wie so Good Cop, Bad Cop und dann so Incels, die wir vernehmen.
Du hast recht, natürlich habe ich,
Nein, das war trotzdem schön.
Jetzt. Ich habe nur eine Gedankenrichtung schon vorgegeben. Aber es war trotzdem noch eine Frage.
Ja, natürlich. Wenn du am Ende mit der Stimme hochgegangen bist, war es eine Frage.
Ne, das haben wir so gelernt.
Richtig.
So. Ja, gibt es noch etwas in dem ganzen Themenkomplex, was ja wirklich einfach sehr, sehr vielschichtig ist und riesig, was du noch gerne besprechen würdest?
Ein Ozean von toxischer Männlichkeit. A full ocean. Ja, ich kann einfach nur alle, das will ich schon wieder Männer sagen, alle, die glauben, dass sie unter toxischer Männlichkeit leiden.
Alle Betroffenen.
Ja, alle Betroffenen, genau. Weil ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das vielleicht sogar nicht nur bei Männern so ist.
Natürlich.
Dass es sich wirklich lohnt, sich damit zu beschäftigen und man sich nicht angegriffen fühlen soll. Und dass auch jetzt niemand erwartet, dass von jetzt auf gleich sich alles verändert. Sondern dass es einfach helfen kann. Und das ist ja schon auch so, ich meine... Natürlich entwickelt sich immer alles in so kleinen Mini-Nano-Schrittchen, aber wir sind natürlich auch trotzdem schon ein Stück vorangekommen als Menschheit als vor 50 Jahren. Und natürlich ist immer wieder die Angst da, dass man dahin wieder zurückfällt, warum ich auch finde, dass diese Themen so wichtig sind, die zu benennen und die zu besprechen. Aber es ist ja schon auch was passiert.
Natürlich ist auf jeden Fall was passiert. Nur leider haben wir auch eine Partei im Bundestag sitzen, die das alles sehr gerne rückgängig machen würde. Und deswegen ist es auch wichtig. Und es tut mir leid, wenn ihr euch langweilt. Aber deswegen müssen wir euch auch nochmal eben in dieser Folge damit darüber sprechen und euch da, weiß ich nicht, eventuell irgendwas, irgendwie ein paar Infos geben. Genau.
Ja, ich hoffe, es war jetzt nicht zu langweilig.
Nein.
Ja, das Thema, aber es ist wirklich, wie gesagt, es ist auch ein Thema, auch gerade durch dich und Viola, womit ich mich mehr jetzt auseinandergesetzt habe. Und mir trotzdem auch klar ist, dass ich natürlich jetzt den ganzen Aufbau meiner Persönlichkeit jetzt nicht ändern kann, aber ich kann mir bewusst machen, wie mein Verhalten wirken kann oder wirkt, einfach nicht wirken kann, sondern wie es wirkt. Und einfach so einfache Sachen, die ich relativ früh schon gelernt hatte, weil, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber da hat eine damalige Freundin das auch gesagt, dass ich mal darauf achten soll, in einer Gruppe, in einer Gesprächsgruppe von, also mit allen Geschlechtern, die es gibt, überall, wer denn da am Anfang redet und wer am meisten redet. Und das habe ich zum Beispiel immer sehr, sehr für mich irgendwie sich bei mir reingebrannt, dass ich nicht sofort anfangen muss zu reden, nur weil ich denke, meine Idee ist die beste, sondern... dass ich auch darauf achte, dass alle zu Wort kommen. Und aber auch gerade, dass quasi, dass Frauen sich wohlfühlen zu reden. Und auch so, weil es ist ja nicht nur, dass ich als Mann quasi erzogen wurde, sofort loszupoltern, wenn ich eine genial großartige Idee habe, wie es natürlich meistens ist. Na. Sondern dass ich glaube auch, dass man vielleicht auch, wenn man sozusagen weibliche Attribute beigebracht bekommt, dazu auch gehört, lass lieber erstmal alle ausreden und sag deine Meinung erstmal noch nicht. Sondern guck erstmal die Stimmung an. Kann das sein?
Ja.
Du nicht, aber...
Was meinst du jetzt? Kann das sein?
Da kann es sein, dass man, das weiß ich ja nicht, wie ich weiblich erzogen worden sein sollte.
Ich könnte. Kann dir nur sagen, das kommt gut an. Was? So ein Verhalten, wenn man eben nicht
ja,
denkt.
Ja, aber was ich fragen wollte, Dawn, jetzt
ich
hör
habe
mir
nicht
zu.
Verstanden.
Ob nicht auch vielleicht bei der Erziehung von Mädchen, bei der standarddummen Erziehung, die wir ja alle erlebt haben, irgendwie von außen, von innen, ob man nicht auch eher dazu geneigt ist, quasi erstmal die Männer sprechen zu lassen und lieber zuzuhören und nicht die eigene Meinung zu sagen. Quasi das Gegenmodell zu dem, wie ich erzogen wurde, einfach Klappe auf und los. Und dann habe ich gesagt, bei dir war es nicht so. Das war der Witz.
Ach so, ja, das stimmt. Es stimmt. Nein, obwohl ich muss sagen, so in so, also so, natürlich privat irgendwie nicht. Nee, das stimmt. Obwohl, es kommt immer drauf an, weil wenn ich halt in einem Raum bin, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal im beruflichen Kontext, und da sind Männer, die auch in Leitungspositionen sind. Natürlich habe ich da nicht so erstmal die große Fresse und lass auch dann erstmal andere Männer irgendwie reden. Und ich habe dann so ein richtig schönes Beispiel.
Ja, erzähl.
Da war ich mal...
Aber bin ich da auch Teil?
Nein, da bist du kein Teil von.
Ein Glück.
Da war ich in der Produktion am Theater und wir hatten unseren ersten Durchlauf auf der großen Bühne, auf der wir dann halt auch gespielt haben, das erste Mal nicht mehr auf der Probebühne, mit dem kompletten, mit der kompletten Technik, mit der kompletten Bühnenbild und so weiter. Und das war auch das erste Mal, dass wir halt eben mit diesem Bühnenbild, das sehr beweglich war, gespielt haben. Und diese Probe war nicht gut. So, aber ich dachte, da geht's jetzt auch erstmal nicht um High-Quality-Acting, sondern da geht's erstmal darum, dass wir uns irgendwie nicht erschlagen lassen von dem Bühnenbild und so weiter. Jedenfalls saß halt der Intendant und der Chefdramaturg auch drin und dann, als wir durch waren und umgezogen und uns dann im Konferenzraum dann alle getroffen haben, da ging's erstmal ab. Da hat der, also ich dachte erstmal irgendwie, ich, das ist hier ein Scherz, aber dann habe ich kurz darauf gemerkt, das ist kein Scherz, da hat halt der Intendant, also der meinte, das, sowas habe ich noch nie erlebt, was war da los, das war die schlimmste erste Durchlaufprobe, bla bla bla, die ich jemals gesehen habe und sowas, also richtig abgegangen.
Oh Gott.
Und der Hauptdarsteller hat sich sofort so krass angegriffen gefühlt und hat erstmal auch irgendwie, ja, aber wir können ja noch gar nichts für, hat sich super laut verteidigt dagegen, hat es dann auf den Bühnenbildner geschoben, der sich dann auch laut verteidigen musste. Dann hat sich noch der musikalische Leiter schnell eingefügt in das Gespräch, weil der muss ja auch was sagen, weil das ist ja auch ein Mann.
So. Das ist jetzt alles Pimmel, ne?
Das waren alles, und die haben sich da erstmal, weiß ich nicht, 10 Minuten, Viertelstunde schön gestritten. Erstmal immer dem anderen schön die Schuld in die Schuhe geschoben und bloß nicht geguckt, okay, welchen Teil habe ich da vielleicht gerade auch zu beigetragen? Ja. Oder ist doch jetzt auch egal, weil um Schuld geht's hier nicht. Es geht doch eigentlich gerade darum, wie machen wir es jetzt besser? Weil wir haben noch irgendwie 6 Tage bis zur Premiere. Darum geht's doch jetzt eigentlich so. Und
erstmal Schuld wegschieben und gar nicht.
Ja, genau. Ja. Irgendwie. Und das fand das so interessant damals. Und
hattest du dann so eine Teetasse in der Hand? Und hast dich so zurückgelehnt?
Ich hatte keine Teetasse, ich habe mich aber zurückgelehnt. Das Interessante war einfach, die Regisseurin des Stücks,
ja,
die ist auch erstmal gar nicht zu Wort gekommen. Die hat keiner gefragt, auch die Dramaturgin des Stücks. Ach, scheißegal. So, ne? Darum ging's nicht. Und das war echt richtig. Das war ein Paradebeispiel für das, ja, für irgendwie toxische Männlichkeit, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Ja, ja.
Und und natürlich habe ich mich in dieser Situation auch nicht sofort so gesagt, so, jetzt mal Ruhe hier, jetzt mal ich. Irgendwann habe ich auch was gesagt, natürlich. Und dann habe ich auch mich kurzzeitig noch mit dem künstlerischen Leiter angelegt, weil, es war einfach irgendwie eine dumme Situation und so. Aber ich merke schon auch, dass mein Verhalten in die Richtung tendiert, dass wenn da Männer sind, die irgendwie sich den Raum nehmen, ich mir den Raum nicht so doll nehme. Auf jeden Fall.
Ja.
Mhm.
Ja, ja. Das glaube ich halt auch, genau. Und deswegen ist es auch gut, auf beiden, oder auf, gibt ja nicht nur zwei, auf allen, dass alle Menschen immer drauf achten. Also, dass man einfach mal selber sich hinterfragt, muss ich jetzt hier als Erster los? schreien oder als Erster reden und gleichzeitig aber auch, wenn man quasi nicht so veranlagt ist, gleich zu reden, auch mal zu sagen, hey komm, jetzt red ich.
Ja, voll.
So, das ist einfach, also das ist ja eigentlich Standard auch, wie wir miteinander umgehen sollten, ne? Irgendwie
total.
Mit Respekt und aufeinander hören und irgendwie zuhören, ja.
Und natürlich ist das aber auch, um halt mal so die Gegenposition oder auch so aus meiner Position zu sprechen, ich weiß schon auch, dass ich meinen Mund aufmachen muss, um gehört zu werden. Das ist mir schon auch klar. Also ich kann jetzt nicht von allen anderen erwarten, dass sie mir quasi den Weg ebnen und sagen, komm, jetzt bist du dran. Nee, ich weiß schon, dass ich, wenn ich möchte, dass meine Stimme und meine Meinung gehört wird, dass ich halt auch das Wort ergreifen muss, auch wenn es mir erstmal unangenehm ist oder sowas.
Ja. Oh, die Männers.
Alle.
Wir alle verdorben. Aber auch schön. Also ich meine, oder auch was Schönes sagen, ja, also ich weiß, nein. Egal. Ich hatte gerade was Versautes im Kopf, da weiß ich nicht.
Was mit Sex?
Da schmeißt du mir gleich was rüber.
Was denn?
Ich wollte sagen, so ein Penis kann auch richtig schön sein. Der ist nicht
doch,
nur nervig.
Also du kennst doch unseren Podcast. So weit kannst du doch locker hier
und
mal
und wenn es schmeckt, dann schmeckt es.
Oh, das eh.
Das eh. Mm. Ja, ich meine, man muss einfach wirklich, man muss, klingt auch immer so. Jetzt hinterfrage ich die ganze Zeit, was ich sage.
Sollte.
Man könnte, wenn man wollte und dürfte, einfach wirklich auf so Themen sich einfach mal beschäftigen, mal was drüber lesen. Und gucken, wo man das in seinem Alltag anwenden kann. Ganz klar. Wo kann ich denn mal hier ein bisschen weniger giftig sein? Was ist ein gutes Gegengift für mich persönlich zum Beispiel? Was ist ein gutes Gegengift für mich, nicht mehr so toxisch männlich zu sein? Gut, dann gucke ich mir vielleicht mal einen richtig harten schwulen Porno an mit zwei richtig krassen männlichen Typen und denke mir danach, boah, nee, war mir jetzt zu männlich.
Das Pepe bietet da auch so Kurse an.
Richtig.
Ihr könntet gerne buchen, ne?
Also was ich aber in meinem Leben gelernt habe, muss ich noch sagen.
Oh, hau raus.
Ist, dass ich nicht mehr so viel Angst vor meiner weiblichen Seite habe.
Da das ist sehr schön.
Da bin ich ganz ehrlich. Früher richtig doll, bloß nicht. Jetzt denke ich mir so, oh Mann, wenn ich Lust habe, durchs Wohnzimmer zu tanzen, dann mache ich das.
Ja.
Auch wenn Leute zusehen. Egal.
Und ich meine, alleine das, weil ich meine, Tanzen ist ja auch gar nicht unbedingt nur was Weibliches, so, aber...
Trotzdem in Dubai verboten, ne?
Ja, auch.
Wenn du da auf der Straße tanzt, genauso, ab in den Knast und da fahren die jetzt hin.
Fuck also, my ass.
Und da ist Viola.
Viola, komm da wieder raus!
Viola kommt zurück. Weil ich wette, wenn die anfängt zu twerken, kaum ist die am Flughafen raus, stellt sie sich da eine Palme und twerkt und die kommt eh gleich wieder zurück. Wenn sie Glück hat, wird sie gleich wieder ausgeflogen. Ansonsten ist sie erst in 3 Monaten wieder da.
Naja, wir werden sehen, wie sich das hier entwickelt am Mikrofon, hinter dem Mikrofon, ob die jetzt wiederkommt oder nicht. Ach, Viola, und ich, das ist auch die Person, die ich heute grüßen möchte. Viola, ich grüße dich. Ich hoffe, du kommst wieder. Ich hoffe, in 2 Wochen sitzen wir hier wieder gemeinsam vor dem Mikrofon.
Muss ja schon sagen, ich habe Blut geleckt. Also aufgeregt, wie ich am Anfang war. Jetzt will ich gar nicht mehr aufhören dort.
Wir können natürlich noch ein bisschen, aber...
Wer hat denn ja noch ein anderes Thema vorbereitet?
Ja, das können wir vielleicht wann anders machen.
Ja.
Das springt den Rahmen. Ich möchte mich sehr doll bedanken. Ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Folge. Sehr schön, deine Perspektive darauf zu hören. Und jetzt gibt es aber noch eine Person, über die wir kurz sprechen möchten.
Ja, genau. Ist jetzt schon ein paar Wochen
her,
vergangen.
Ja.
Aber trotzdem fragen wir uns.
Wie geht's Norm jetzt?
Wie geht's Andy?
Und Christopher?
Ja, wie geht's Jasmin?
Wie geht's den Ritters?
Wie geht's dem Fliesentisch?
Ohne Karin.
Wie geht's Köthen?
Wie geht's Köthen ohne Karin?
Sollte es eine zuhörende Person aus Köthen geben? Schreib doch mal in Hartz Quadro.
Ja.
Wie ist es? Köthen ohne...
Karin.
Köthen ohne Karin. Köthen ohne Karin ist so ein Zungenbrecher. Man kann es gar nicht aussprechen.
Man kann es nicht aussprechen.
Der Kopf will es nicht aussprechen, das Herz nicht und die Zunge erst recht nicht. Köthen ohne Karin. Oh, da habe ich jetzt aber, oh, na gut, Karin, willst du noch kurz über Karin Ritter reden, weil mir ist gerade noch was eingefallen.
Ja, do it.
Was mir jetzt auch, wo ich gerade dachte, wo wir jetzt natürlich über die Ritters reden. Und die ja nun wirklich sehr weit am Rand der Gesellschaft standen und stehen.
Und die auch sehr, sehr fragwürdig natürlich sind.
Auch das.
Aber auch das ganze Format ist fragwürdig, aber ja.
Genau, also die ganze, ja, alles schlimm. Aber was wo ich jetzt nochmal kurz bei Toxic Masculinity, weil ich da jetzt nämlich witzigerweise letztens mit Viola drüber geredet habe, es geht natürlich jetzt auch super schnell, dieses Toxic Masculinity zu benutzen und auf den, sagen wir mal, einfacher gestrickten Mann einzuprügeln. Auf den, also nicht mal einfach gestrickt, ist auch übertrieben, aber so zum Beispiel einfach auf den Proletariermann, dem jetzt da ordentlich mit einen auf den Deckel zu geben. Und dabei darf man aber wirklich nicht vergessen, dass die Leute, gerade in Machtpositionen, die wirklichen Schweine sind.
Absolut.
Also, da ist, also der, wenn da, wie gesagt, haben wir am Anfang nochmal gesagt, wenn der Onkel Herbert und Onkel Udo auf der Geburtstagsfeier irgendwelche frauenverachtenden Witze erzählen, natürlich ist es eklig und ist es dumm und da sagt man dann nochmal was. Aber die Leute, die Entscheidungen treffen, Männer, die Entscheidungen treffen, die Macht haben, die irgendwie diese Welt gestalten, das sind die Waren, die das aber oft besser verbergen können. Ihren Hass und auch ihre ja, toxische Männlichkeit.
Die auch natürlich einfach geschützt werden durch das System, in dem sie sind.
Genau, die sich so gegenseitig auch schützen.
Natürlich.
Und da ist es, für diese Menschen kommt es jetzt vielleicht auch ganz gelegen, dass man jetzt erstmal nach unten tritt und sagt hier, erzähl nicht so eine Witze und fass bitte niemanden sowieso nicht. Fass niemanden ungefragt irgendwo hin. Aber ich glaube, da oben ist es halt auch, also da oben.
Ja, das kriegt man halt nur nicht so mit.
Genau.
Ja, ja, voll.
Aber natürlich. Da sitzt natürlich auch eine große Gefahr.
Klar. Mega, total.
Ja.
Gut. Ich sage, danke.
Willst du noch einen Witz erzählen?
Nö, hast du
willst jetzt abmoderieren?
Ja.
Haben wir genug gelacht?
Ja. Das war doch genug.
Nee, ich bedanke mich bei allen Zuhörenden. Ist das richtig, Zuhörende?
Ja.
Ja. Gut. Dafür, dass sie mich ertragen haben, diese Folge.
Du, das ist bestimmt, kommt hier jetzt die Fanpost. Wer ist der süße Typ hinter mir?
Ja, wer ist der süße Typ, dem der Arzt heute Morgen gesagt hat, was ist mit dir Gewicht los? Was ist mit dir, Dicky?
Das hast du jetzt gesagt. So. Tschüss, haltet die Pimmel steif bis in 2 Wochen.
Tschüss, macht's gut. Hallo, herzlich willkommen bei Harz Quadro. Dawn, wie geht's dir? Muss ich vielleicht noch irgendwas an den Spuren ändern?
Nö, ich glaube, das ist gut.
Denkst du mal, irgendwas mit, das habe ich jetzt vergessen, mit irgendwie...
Stuhl.
Da, bei dem Quadrat. Herzlich willkommen bei Harz Quadro. Sag mal, Dawn, wie geht's dir heute? Was hast du heute alles so erlebt?
Pimmel!
Pimmel? Wirklich? Okay, okay. Wie viele? Groß, klein, mittel?